willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Andreas Knauf aus Darmstadt. Er ist Rechtsanwalt. Was hat ein Rechtsanwalt mit Design zu tun? Eine ganze Menge. Das verrät er euch gleich im Gespräch. Keine Kreativität ohne Anerkennung. Wenn du diesen Podcast finanziell unterstützen willst, dann klickst du auf die Website designerklärer.de, gehst auf Unterstützen und alles Weitere erklärt dir Steady. Und nun viel Spaß! Ja, heute heiße ich herzlich willkommen Andreas Knauf aus Darmstadt. Dabei kann ich ihn ja eigentlich gar nicht begrüßen, sondern ich bin bei ihm zu Gast. Wir sitzen hier in seinem Büro vis-à-vis und erhalten dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Zuletzt haben wir mal einen Workshop miteinander gemacht bei Hessen Design. Das ist schon sehr lange her und da saßen wir mit Pause 4 Stunden mit einer großen Gruppe von Menschen, denen hinterher alle den Kopf gequalmt hat. Heute haben wir eine knappe Stunde und ich hoffe, es herrscht hinterher Klarheit, zumindest bei vielen, die diesen Podcast heute hören. Und deswegen darf ich dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor. Du arbeitest mit Musik und du bist aber auch Anwalt. Wie passt das alles zusammen?
Also erstmal muss ich mich entschuldigen dafür, die 4 Stunden von damals, an die kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass es so dramatisch war. Ich hoffe, wir kriegen heute wirklich ein bisschen mehr Klarheit in das Thema rein. Oder ich glaube, dass es damals vielleicht auch Klarheit am Ende gab. Ja, Musik und Rechtsanwalt ist tatsächlich, also ich würde es umdrehen. Ich bin hauptberuflich natürlich Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Das ist die klassische Fachausbildung, die man dann nochmal nachlegt nach dem generellen Studium, des Jurastudiums. Und ich habe mich schon immer für Musik interessiert, also bin klassischerweise in der Jugend mit Musik aufgewachsen, habe auch angefangen, Schallplatten zu sammeln oder zu kaufen, später dann zu sammeln. Das ist heute noch meine große Leidenschaft, die Schallplatte. Und irgendwie kam dann das eine zum anderen. Ich habe während des Abiturs dann auch die ersten Platten selber rausgebracht. Nicht als Künstler, sondern sozusagen als dahinterstehendes Label. Und habe dann damals noch zu Zeiten des Briefes dann Briefe verschickt, ob die Platten verkauft werden können oder auch nicht. Also das ist so meine Affinität zu Musik und die hat sich dann so durchgezogen. Ich habe auch immer eine starke Affinität letztendlich auch zu musikalischen Subkulturen. Also die Subkultur ist mir im Kreativbereich sowieso generell sehr wichtig. Und dann nach dem oder beziehungsweise begleitend zum Studio habe ich schon immer gedacht, ich würde gern was mit Musik machen. Und dann habe ich meinen ersten Job. Ich war damals dann in Berlin und dann habe ich mich in Berlin beworben als Rechtsanwalt damals. Und das ging überhaupt total schief, weil es die Blase war, wo jeder in die juristischen Berufe ran wollte. Und da hat mich aber damals ein Rechtsanwalt angerufen, der in der Musikbranche tätig war und hat gesagt, Herr Knauf, Sie haben sich hier beworben, kommen Sie mal vorbei, ich habe keinen Job für Sie, aber wir reden mal. Und da bin ich sehr dankbar heute noch, dass mich da so jemand, den ich gar nicht kannte, mir die Chance gegeben hat, mich mit ihm zu unterhalten. Und das Ende des Gesprächs war dann letztendlich, Herr Knauf, bewerben Sie sich mal dort und dort. Die suchen, glaube ich, gerade einen Inhouse-Juristen. Und das war dann ein Tonträgerhersteller Zyx Music. Und dann bin ich dort sozusagen als Justiziar in meine berufliche Laufbahn gestartet und habe dann dort 5 Jahre lang letztendlich in-house letztendlich die juristischen Themen betreut, die natürlich ganz stark dann im Kreativbereich aufgehangen waren, insbesondere im Lizenzrecht und im Musikrecht, aber auch arbeitsrechtliche Fragen. Genau. Und nebenbei habe ich dann mein Musiklabel gegründet, das ich heute noch habe und so ist meine Affinität zu Musik. Ich sammle immer noch Schallplatten, ich lege noch Musik auf, hobbymäßig, bitteschön. und auch nicht als Mixing-Person, sondern schön klassisch cutten und hintereinander Singles auflegen. Ich bin also großer Single-Sammler, die kleinen schwarzen Scheiben. Genau, das sozusagen zu meiner Person und Kreativität und Musik.
Und nach dem Job bei Zyx Music habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, hier in Darmstadt entsprechend. Und seitdem betreue ich bzw. unsere Kanzlei letztendlich im Kreativbereich alles, was da so mehr oder weniger tätig ist. Das heißt also, das können Künstler, Künstlerinnen sein im Musikbereich, aber selbstverständlich auch im Designbereich, in der aus der Werbebranche, Filmbereich, Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure oder aber dann auch entsprechende Institutionen, also Labels, Verlage, Musikverlage, Buchverlage, Designverlage und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen mein Job, der mich heute noch begleitet und mir Freude macht und manchmal viel Ärger bereitet.
Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja da als Fachanwalt auch eine Sicht sehr breit. Du hast eben gerade die Kundenpalette grob mal dargestellt. Das ist ja ein sehr breiter Bereich des Designs oder des kreativen Schaffens generell. Und wo siehst du denn da die Berührungspunkte im Designprozess? Also Design ist ja im Prinzip ein schöpferischer Prozess. Und wie lässt sich das eigentlich in die juristische Sprache übersetzen? Und was ist dann sozusagen das Ergebnis? Was ist juristisch sozusagen relevant an der Stelle, wenn ich als Kreativer ein Logo gestalte zum Beispiel? Oder ich bin Produktdesignerin und gestalte ein Möbel im Auftrag für einen Kunden. Wo sind da die Berührungspunkte zum juristischen?
Genau, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich sehr lange beantworten könnte. Generell ist zunächst einmal zu sagen, dass innerhalb eines Designprozesses sollte man sich erstmal vor Augen stellen oder beziehungsweise sollte man einem klar sein, dass das Ziel des Designprozesses meistens ein oder im Regelfall ein Arbeitsergebnis ist und dieses Arbeitsergebnis soll eingesetzt werden, soll genutzt werden. Und wie du richtig gesagt hast, das kann dann zum Beispiel eine Grafik sein, die genutzt werden soll oder ein Logo, das genutzt werden soll vom Auftraggeber oder eben ein Möbelstück, was letztendlich vom Auftraggeber genutzt werden soll. Das ist also erstmal das Ziel. Und da habe ich es jetzt gerade eben schon erwähnt, ganz häufig ist in diesen Designprozessen der entscheidende Faktor, dass es einen Gebrauchszweck dieses Designs gibt, das dort erstellt werden soll. Und zum Verständnis, sage ich mal, eines Designprozesses, auch in Abgrenzung zu Kunst, zu bildender Kunst, würde ich hier vorab gerne sagen, dass sozusagen der große Unterschied zwischen der bildenden Kunst und der angewandten Kunst letztendlich, also angewandte Kunst ist das, was dann, wo man dann zum Beispiel Grafikdesign oder Möbeldesign verortet, dass der Unterschied ganz häufig der fehlende Gebrauchszweck ist, das ist nämlich bei der bildenden Kunst, da steht das Unikat im Vordergrund, es wird letztendlich der Kunstwillen gemacht, um es zu betrachten, damit man Leute zum Betrachten und anregend sich damit auseinandersetzt, während wiederum bei dem Produkt- oder Kommunikationsdesign der Gebrauchszweck im Vordergrund steht und dass das Ziel ist, dass dieser Gegenstand gebraucht werden soll. Das ist also diese Abgrenzung, die ganz wichtig ist, die man auch später dann, wo letztendlich auch, sage ich mal, im Zusammenhang mit der urheberrechtlichen Bewertung des Arbeitsergebnisses ganz häufig sich die Frage stellt, na, ist aufgrund des Gebrauchszwecks vielleicht nicht eine höhere Schöpfungshöhe dieses Designgegenstandes notwendig, damit es überhaupt unter den Schutzmantel des Urheberrechts fällt. Da kommen wir vielleicht noch daher dazu, aber das so vorweg. Und der Designprozess an sich, den unterteilen wir juristisch gesehen eigentlich immer in zwei Phasen. Das ist einerseits die Werksphase und das andere ist letztendlich die Lizenzphase. Also man redet dann von einer sogenannten Zwei-Stufen-Theorie oder ich würde es jetzt Zwei-Stufen-Theorie benennen. Das heißt, anfangen tut alles letztendlich mit dem Auftrag, den ich bekomme und ich zum Beispiel den Auftrag von einem Kunden erhalte, mir ein Logo zu erstellen oder eine Grafik zu erstellen. Und das heißt, dann beginnt die Werkphase durch diesen Auftrag, durch meistens eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber, Auftragnehmerin. Und da regelt man im Rahmen dieser Phase, was denn gemacht werden soll. Es werden vielleicht Leistungshefte angefertigt, wie auch immer. Also wie sozusagen das Arbeitsergebnis am Ende des Tages aussehen soll. Meistens oder ganz häufig ist es dann so, dass vielleicht mehrere Arbeitsergebnisse präsentiert werden seinem Kunden. Und der Kunde entscheidet sich im Rahmen einer Präsentation für das Arbeitsergebnis 1, 2 oder 3. Und dann werden die anderen letztendlich von der Agenda gestrichen und das Arbeitsergebnis B ist dann dasjenige, an dem vielleicht dann Designer, Designerin letztendlich weiterarbeiten muss und es finalisieren muss. Dann kommt es meistens dann noch zu einem abschließenden Präsentation beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, wo dann der Kunde dem Auftragnehmer klar macht, ich bin damit einverstanden, das ist die berühmt-berüchtigte Abnahme. Die Abnahme kann hochoffiziell erfolgen, indem ich nehme dir das ab, das Werk letztendlich, oder kann aber auch konkludent erfolgen, dass letztendlich der Kunde einfach sagt, ja, passt schon. Oder der Kunde setzt vielleicht möglicherweise, das passiert immer wieder mal in der Praxis, setzt einfach das Logo schon ein. Damit hat der Kunde letztendlich dann zu verstehen gegeben, ja, damit bin ich zufrieden, ich kann es jetzt ja wohl auch einsetzen. Und mit der Abnahme, das ist so ein ganz wichtiger Zeitpunkt letztendlich, kann ich dann auch als Designerin letztendlich, bin ich berechtigt, dann auch Rechnungen zu stellen, beziehungsweise habe dann auch einen Anspruch darauf, bezahlt zu werden. In dem Zusammenhang auch der Tipp, man kann natürlich mit seinem Vertragspartner auch Tranchen vereinbaren. Das heißt also, dass man gegebenenfalls innerhalb der Werksphase schon Teile bezahlt bekommt und nicht immer, das ist das große Thema meistens, dass man ganz häufig ja sozusagen mit der Arbeitsleistung in Vorleistung geht und am Ende die große Rechnung stellen kann. Dann nimmt der Partner einem das dann ab, der Kunde, und dann wird erstmal über die Rechnung diskutiert. Und deswegen kann man dem Ganzen vielleicht entgegenwirken, wenn man vielleicht im Rahmen des Arbeitsprozesses schon vorher Tranchen abrufen kann. Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie stark man letztendlich Verhandlungsposition hat. Abschluss, die Abnahme, Werksphase ist abgeschlossen und dann kommt natürlich im Anschluss daran, weil nun der Kunde letztendlich auch das Arbeitsergebnis verwenden will, also zum Beispiel als Grafik verwenden möchte oder als Möbelstück vervielfältigen möchte, dann schließt sich letztendlich die Lizenzphase an. Ja, Lizenzphase heißt dann, dass man natürlich mit dem Kunden vorher vereinbart haben muss, wie denn jetzt nun das Arbeitsergebnis verwendet werden kann. Das kann sehr umfangreich sein. Das heißt, es kann möglicherweise eine Produktion sein, die man physisch und digital verwerten darf als Kunde. Zum Beispiel, ich darf jetzt mit der Grafik Flyer herstellen, Poster herstellen, darf aber gleichzeitig auch das Ganze digital verbreiten über Social-Media-Kampagnen, wie auch immer, dann hätte man eine sehr umfangreiche Auswertung, Nutzung. Es muss im Rahmen dieser Lizenzphase auch geklärt werden, in welchem Territorium darf überhaupt verwendet werden das Arbeitsergebnis. Da sind wir uns einig, das ist heute natürlich in der digitalen Zeit ganz häufig die Welt. Das heißt also, ich muss territorial abstecken, was geht. Und natürlich hat man dann auch noch die Möglichkeit zu klären, was denn überhaupt inhaltlich damit gemacht werden darf. Also ob ich es nur in ganz speziellen Segment einsetzen darf oder auch nicht. Und eine zeitliche Komponente hat das Ganze auch. Also wie lange darf man verwenden? Und das ist dann die Lizenzphase, die sozusagen dann je nach Vereinbarung sich letztendlich an diese Werksphase letztendlich anschließt. Ja. Mhm. Und ich sag mal so, wenn man es jetzt juristisch, deine Frage war ja so ein bisschen, wie kann man das juristisch einsortieren? Natürlich kann in jeder Phase letztendlich was schief gehen oder man kann sich letztendlich, die Parteien können sich über bestimmte Elemente innerhalb der jeweiligen Phase streiten. Also ich sage jetzt mal so, beim Werk können Mängel auftreten plötzlich, die man vielleicht erst später entdeckt als Kunde. Dann beschwert man sich bei seinem Auftragnehmer, dass das Ding ja mangelhaft ist. Dann sage ich als Auftragnehmer, aber ja, du hast mir es doch abgenommen. Also was soll das? Du hast es doch entsprechend als gut befunden. Da kann man sich dann drüber streiten. Der Klassiker ist auch, was ist, wenn Fristen verrissen werden? Aber wer ist schuld für das Verreißen von Fristen? Der große Klassiker, ganz häufig ist es so, das kenne ich aus der Praxis, dass gerade die Kreativen letztendlich an Fristen gebunden sind und aber gleichzeitig abhängig sind von Informationen oder Mitwirkungsleistungen des Kunden. Der Kunde kommt aber nicht bei mit dem Material, mit Informationen, mit Freigaben. Ja? Und dann macht der Kreative immer mehr Druck. Kunde irgendwann liefert ganz spät und der Kunde sagt dann aber gleichzeitig, aber die Frist, die wir vereinbart haben, die bleibt. muss in einer Woche fertig sein. Ja, und das ist immer so wieder so das Dilemma, wo man auch als zu Beginn seiner Karriere vielleicht, wo man manchmal ins Fettnäpfchen tritt, wo man sagt, Mist, jetzt habe ich dem Kunden nicht klar gemacht, wenn du mir Material zu spät lieferst, dann verschiebt sich aber auch meine Frist, die du mir gesetzt hast, nach hinten. Das könnte man alles in Verträgen vorab letztendlich reinpacken. Also da kann was schiefgehen. Ja. Es kann genauso gut im Rahmen der Lizenzphase was schiefgehen, dass zum Beispiel der Kunde das Arbeitsergebnis verwendet, so wie es eigentlich nicht verwenden darf. Das heißt also, er schießt letztendlich über die vereinbarte Nutzung hinaus. Dann stellt sich sofort die Frage, oh Gott, kann ich jetzt eine Nachvergütung verlangen? Muss ich ihn jetzt vielleicht urheberrechtlich oder wie auch immer zur Rechenschaft ziehen? Das können unzählig viele verschiedene Streitigkeiten bzw. Problemchen können in den jeweiligen Phasen auftreten. Ja. Und das ist letztendlich das, was man dann in den jeweiligen Prozessen beachten muss und gegebenenfalls auch vorab dann schon im Rahmen von Verträgen möglicherweise das Risiko minimiert.
Ja, genau. Vertrag kommt von Vertragen, hat mal irgendjemand gesagt. Tatsächlich fallen mir ja gerade sehr viele Punkte ein, wo du darüber sprichst. Zum Beispiel das Stichwort Schöpfungshöhe, was ein sehr kryptisches Wort erstmal ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Genau. Ich würde gerne das ein bisschen nach hinten schieben. Aber mal ganz blöd gefragt, und das ist ja auch vielleicht etwas, was viele von allein vielleicht gar nicht wissen oder vielleicht von Grund auf auch gleich falsch machen und dann also immer wiederholen. Zum Beispiel die ganz blöde Frage, ich bin Grafikdesigner und ein Kunde beauftragt mich und möchte gern ein Logo als Ergebnis. Er möchte aber gerne 3 Entwürfe. So, muss ich ihm die 3 denn wirklich vorlegen? Sind es immer 3? Und was mache ich als Kreativer, wenn der Kunde dann diese 3 Entwürfe nicht abnimmt, also nicht einen davon zumindest auswählt? Und normalerweise, man arbeitet das ja nochmal aus oder macht da vielleicht nochmal ein bisschen Feinarbeiten dran oder Reinzeichnung. Wenn der das nicht haben will, wenn er sagt, nö, die 3 gefallen mir nicht, ich will die nächsten 3 haben, kann der das eigentlich fordern? Weil es ist ja häufig schon so, dass die Kunden in der Regel Firmen sind und die kreativen Einzelpersonen oder Solo-Selbstständige, wie es so schön neudeutsch heißt, und in der Regel dieses Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer immer schon ein bisschen ungerade ist. Also der Kunde ist immer ein Stückchen größer, vielleicht sogar ein ganz großer Kunde. Und man möchte möglichst durch Service auch glänzen, teilweise auch durch Vorleistung, und läuft eventuell in eine Falle rein. Muss das wirklich sein?
Schwierig zu beantworten. Am Ende des Tages, letztendlich muss ich da leider jetzt schon oder muss ich auf so eine Floskel des Juristen zurückgreifen. Es kommt dann immer auf den Einzelfall drauf an. Nämlich zunächst einmal, wie du dich mit deinem Vertragspartner verständigt hast. Im Regelfall schulde ich ihm ja letztendlich erstmal nur ein Arbeitsergebnis und nicht 5 Entwürfe. Aber das kann im Rahmen dieser Werksphase, die ich vorhin beschrieben habe, natürlich vereinbart werden. Also ich sage, bitte lege mir 5 oder 3 Entwürfe vor, damit ich mich dann entsprechend auch entscheiden kann. Und wenn es dann letztendlich dazu kommt, dass der Kunde letztendlich sagt, nee, die 3 Entwürfe fallen mir nicht, ich mach mal bitte noch 3, dann könnte ich gegebenenfalls im Rahmen der Vereinbarung, wenn ich vorher mich auf 3 vereinbart habe, den Kunden sagen, ja, ich mache dir gerne nochmal 3 weitere Entwürfe, aber das kostet gegebenenfalls nochmal Geld. Ja, und dann kann man natürlich, ist es entweder, misst man einem bestimmten Entwurf einen bestimmten Geldbetrag bei oder sagt man, es dauert nochmal 2-3 Stunden Arbeit, ich mache das gerne für dich. Natürlich ist es immer auch eine Abwägungssache. Also ganz klar ist, dass man gegebenenfalls in der Position, gerade als Anfänger, Anfängerin, einfach erstmal froh ist, den Job zu haben. Es geht mir im Übrigen genauso, mache ich mich nicht frei von, habe ich früher, mache ich auch heute noch, dass ich sage, super Job, jetzt machst du erstmal los und stellst dann fest, meine Güte, der will vielleicht noch das dritte oder den dritten oder vierten Entwurf von mir haben, und dann macht man eine Pi mal Daumenrechnung und sagt, lohnt sich das? Ja, das ist ein guter Kunde, ein potenzieller Kunde, ich mache das mal. Ich finde nicht, dass man aber unbedingt dazu verpflichtet wäre, wenn man entsprechend die klare Regelung am Anfang getroffen hat.
Also es steht nirgendwo geschrieben, sondern ich vereinbare mit dem Kunden, was, wie ich arbeiten will. Und wenn der Kunde dem zustimmt, dann gibt es vielleicht auch nur einen Entwurf.
Dann gibt es einen Entwurf
letztendlich. Weil ich nur einen angeboten habe und der hat gesagt, okay, er braucht nur einen, ist in Ordnung. Er macht einen Entwurf und arbeiten Sie so lange, wie Sie wollen, aber ich brauche hinterher den perfekten einen Entwurf.
Das ist das Entscheidende. Deswegen muss man da empfehlen, weil am Ende ist ja letztendlich in der Werksphase ist es ein Werkvertrag. Und am Ende steht, da ist letztendlich das Ergebnis geschuldet. Und das wird dann durch die Abnahme dokumentiert. Und deswegen kann man nur sehr empfehlen, dass man seine Arbeitsleistung entsprechend sehr eingrenzt. Das muss ja nicht so fordernd sein gegenüber dem Kunden, sondern man kann sagen, okay, gut, ich mache dir mal drei Entwürfe, lass uns auf drei Entwürfe vereinbaren. Und dann hat man eigentlich klar die Vereinbarung, es geht um drei Entwürfe und kann dann aus der Denklogik und aus der Argumentationsstruktur her natürlich sagen, wenn du einen vierten, fünften oder sechsten Entwurf haben möchtest, dann zieht das eine entsprechende Nachvergütung oder eine zusätzliche Vergütung nach sich. Es ist aber immer die Problematik, das kenne ich auch, vielleicht kennst du das auch aus deiner Praxis, dass einen dann Kunden, wenn man da nicht so eine richtige Vereinbarung drüber hat, einen dann in unendliche Nachbesserungsschleifen schicken und dann immer wieder noch und da nochmal nach und da nochmal und da nochmal. Mhm. Und auch diese Nachbesserungsschleifen kann man zum Beispiel vertraglich begrenzen, dass man sagt, ich gebe dir ein Arbeitsergebnis, nachgebessert wird, das ist kein Problem, das gehört selbstverständlich auch zu meiner Arbeitsleistung dazu. Aber es gibt drei Nachbesserungsschleifen oder sowas. Ja, und danach müssen wir nochmal reden. Und danach muss man vielleicht nochmal schauen, wie lange das dann dauert oder auch nicht dauert. Also es ist am Ende des Tages letztendlich auch eine Form der Vereinbarung.
Ja, also das heißt, als Kreativer muss ich den Kunden auch, sagen wir mal, fest an die Hand nehmen und sagen, so, jetzt haben wir die erste Phase hinter uns und jetzt kommen wir in die zweite Korrekturphase. Zum Beispiel so, wie man das normalerweise im Verlagsgeschäft eigentlich üblicherweise kennt. Man hat den Text abgegeben, man bekommt eine Korrektur, der Text wird redigiert, man ist in der nächsten Phase. Also da ist dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong-Spiel ist ja relativ klar und transparent. Heute habe ich mal eben eine WhatsApp vom Kunden. Ach, wie wär's mal mit Blau? Oder können wir es nicht rund machen? Oder eine Mail, guck mal hier, da hat die Konkurrenz das und das gemacht, können wir das nicht auch? Und das sind dann natürlich Unwägbarkeiten, die auf die Kreativen dann zukommen, was ja auch normal ist. Auf der einen Seite, man will ja auch als Kreativer sich dem Kunden anbieten. Man will ja eine Dienstleistung erbringen. Und in dem Fall wird das manchmal doch sehr zu einem fast schon Privatgespräch, was da hin und her geht und wo dann im Zweifelsfall schon schwierig abzugrenzen ist, wann haben wir jetzt eigentlich die Phase 1, 2 oder 3 hinter uns? Deswegen ist es vielleicht wirklich sehr sinnvoll, gleich von Anfang an auch das Angebot so zu schreiben, dass daraus schon diese Phasen hervorgehen, dass man sagt, so guck mal, da sind wir jetzt gerade. Weil sozusagen nicht das eine Logo hinterher angeboten ist und dann eine Summe X und man weiß im Prinzip überhaupt nicht, welche Designprozessphasen stecken dahinter, sondern wenn ich von vornherein schon weiß, wie mein Prozess aussieht, kann ich den ja einfach in Positionen niederschreiben, auch mit einem Geldwert beziffern und dann habe ich es ja eigentlich relativ transparent. Ist das eigentlich damit dann perfekt vorbereitet sozusagen? Sozusagen, dass man sich damit auch in gewisser Weise versichert, wenn der Kunde unzufrieden ist.
Genau, das ist, ist es eine Frage der Dokumentation. Mhm. Und sich möglicherweise für den Streitfall oder für den Fall des Ärgers letztendlich in eine bessere Position zu bringen. Und deswegen kann man klar sagen, wenn man eine klar strukturierte Phase, wie es ablaufen soll, letztendlich im Vorfeld dokumentiert, in Form eines Leistungsbeschreibungsauftrages, wie auch immer. Mhm. Letztendlich ist es eine Frage der Dokumentation. Es muss nicht immer der, heute sowieso nicht mehr der schriftliche Vertrag sein, der dann noch mit Füller unterschrieben wird, sondern das können von mir aus auch ein signifikanter WhatsApp-Verkehr theoretisch sein. Kann ich keinen empfehlen, aber auch das, wenn ich aus einem signifikanten WhatsApp-Verkehr Rückschlüsse auf die tatsächliche Vereinbarung schließen kann, dann soll mir das in dem Moment auch recht sein. Ja? Aber letztendlich ist es ein Dokument zu haben, das letztendlich die Leistungen zusammenfasst. Also entweder dann, wie du gerade gesagt hast, verschiedene Leistungsstufen mit einer Hausnummer, mit einer geldwerten Hausnummer versieht, dann ist das sicherlich vorteilhaft. Genauso aber auch, das ist wichtig und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den ich auch empfehlen würde, das, wie du gesagt hast, ist, oftmals entwickeln sich Gespräche und dann kann es auch schnell mal im Rahmen von Telefonaten oder sonst irgendwas zum Beispiel zu Auftragserweiterungen kommen.
Ja.
Ja, auch so ein Thema. Ach, wenn du gerade schon dabei bist, Logo zu gestalten, kannst du das nicht gerade auch noch im Zusammenhang mit Briefpapier und Visitenkarten? Und dann muss man vielleicht auch gegebenenfalls zu dem Mittel mal greifen, dass wenn ich so eine Auftragserweiterung bekomme, dass man das dann relativ zeitnah dem Kunden vielleicht auch nochmal schriftlich in Form einer E-Mail widerspiegelt und ihm dann zum Beispiel schreibt, wie wir gerade eben telefonisch vereinbart haben, soll auch noch zusätzlich zu der ursprünglich vereinbarten Leistung, das Briefpapier und die Visitenkarten erstellt werden, wieder bewusst ist, das löst nochmal 3 Stunden Arbeit aus. Ich bitte das kurz nochmal um Bestätigung. Und dann hat man sozusagen, geht man ins Benehmen mit dem Kunden, bestätigt ihm letztendlich nochmal den Inhalt des Telefongespräches und bittet ihn dann gegebenenfalls nochmal das klarzustellen, dass das natürlich einfach ein Mehraufwand ist zu der ursprünglich vereinbarten Leistung. Mhm. Und deswegen, das ist auch so ein bisschen schnöde, das muss ich eigentlich auch Mandanten und Mandantinnen immer wieder sagen, dass in Kreativbereichen, jetzt sage ich, egal ob Musik oder Design oder sonst irgendwas, ganz viel auch mit Dokumentation aufbewahren zu tun hat. Also jetzt muss ich ganz kurz im Musikbereich abschwenken, aber wie häufig habe ich hier schon Leute sitzen, die sagen, ich habe mit dem und dem einen Vertrag abgeschlossen und ich will raus aus dem Vertrag, ist alles Schrott, ist alles Mist. Dann frage ich, wo hast du einen Vertrag? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Genau. Und dann findet sich nicht mal mehr das schriftliche Dokument. Und schon hat man erstmal das grundlegende Problem, dass ich gar nicht weiß, was ich denn da vielleicht möglicherweise kündigen, anfechten oder gegebenenfalls kontrollieren soll. Ja. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, für jeglichen, und das gilt nicht nur für Anfänger, sondern auch für die Personen, die lang dabei sind, dokumentieren, gegebenenfalls Telefonate, Meetings zusammenfassen, sich freigeben lassen, das auch auf eine längere Sicht auch aufbewahren, weil man gerade im Lizenzbereich sich manchmal auch ein Fehler oder ein Unmut des Kunden letztendlich auch auf eine längere Distanz entwickeln kann. Ja, es läuft vielleicht alles 2-3 Jahre gut und im 4. Jahr stellt er fest, passt doch nicht so, wie ich so wollte und kommt dann auf dich zurück. Und dann muss man vielleicht mal in den Unterlagen suchen. Muss man in alten E-Mail-Verkehr suchen, muss man auf einen alten Vertrag suchen, zurückgreifen können und da empfiehlt es sich dann halt auch klar, möglicherweise einen digitalen Ordner zu haben, in dem ich dann alles abgelegt habe. Ja. Und also diese Dokumentation kann ich nur empfehlen, sage ich mal, aus eigener Erfahrung fällt mir manchmal auch schwer. Also ich habe zwar immer einen Blog neben mir und versuche jedes Telefonat, das ich mit jedem Kunden oder Mandanten führe, danach nochmal schriftlich zusammenzufassen beziehungsweise zu diktieren. Manchmal ist es aber dann in der Eifer des Gefechts vergisst man und dann ist es weg. Ja, dann braucht man natürlich genau dieses Telefongespräch, eine Information über dieses Telefongespräch bräuchte man dann 5 Wochen später und man hat es nirgendwo mehr. Der Klassiker.
Oder man weiß nicht mehr, in welchem Kanal. Also war es WhatsApp, war es Slack, war das Ganze eine SMS oder über welchen Kanal kam denn die Information?
Das
auch im Wechsel, das heißt, was hätte ich sehen sollen, was habe ich nicht gesehen, warum hat sich der Kunde beschwert, dass ich darauf nicht eingestiegen bin und so weiter und so weiter. Das ist teilweise schon etwas abstrus, also wenn ich das aus meiner Sicht schildern darf, dass das aus der Praxis schon sehr abstrus sein kann, wie konfus Kunden teilweise kommunizieren, dass sie halt über sehr viele Kanäle arbeiten und dass sie quasi immer über die Dauer des Projektes wird es dann irgendwann immer privater. Und wenn ich dann schon merke, der Kunde wünscht mir dann ein paar Fotos per WhatsApp zu schicken, dann sage ich, nö, sorry, per Mail kannst du mir das gerne schicken oder wir können ein anderes Portal nutzen oder eine andere Plattform wie Signal oder Slack oder andere Business-Plattformen, aber bitte kein WhatsApp, da bin ich vielleicht mit meiner Familie oder mit meinen Freunden verbunden, aber nicht unbedingt mit meinen Kundinnen und Kunden. Und da muss man vielleicht auch dann tatsächlich mal sagen, okay, man muss sich ja mit den Kundinnen und Kunden nicht befreunden, in dem Sinne, dass man dann gemeinsam WhatsApp-Kontakte bildet. Und auch was die Kommunikation angeht, geht es, glaube ich, auch darum, Klarheit zu schaffen und vielleicht Dinge dann einfach niederzuschreiben, auch nach vielleicht sehr langen Gesprächen. Manchmal sind die Kunden ja auch nicht unbedingt die, die die Ordnung so lieben oder die so viel Ordnung vorgeben. Das ist ja eher selten, sondern sie wenden sich ja meistens an die Kreativen, weil sie eine kreative Leistung brauchen und sagen, ach, das sind ja alles Chaoten und die können das ja machen und die kann man auch mal hin und her schieben und ihnen auch nochmal einen Entwurf quasi rausdrücken oder mach doch mal noch eine Visitenkarte, mach noch mal einen Flyer drauf, das war doch im Preis drin, ne? Zwinker, zwinker. Und schon ist man quasi ins in die Falle gelaufen, sofern man sich halt fangen lässt. Also es gibt ja dann auch Fallen, die man vielleicht gar nicht so sieht am Anfang. Aber ich würde gerne noch auf einen weiteren Punkt hinauskommen. Wir haben vorhin geklärt, dass nicht unbedingt drei Entwürfe nötig sind, wenn ich sie nicht vereinbare. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge. Und es gibt auch den Punkt, dass zum Beispiel andere Kreative meine Arbeit kopieren. Oder Kunden sagen, schauen Sie mal, Herr Lux, das hat die Konkurrenz gemacht und die hat das bei der und der Agentur gemacht. Und es kam daraus. Können wir sowas auch? Und das wirklich mit offenkundigem Interesse das Design mehr oder weniger zu kopieren und zu adaptieren, weil es aus einer anderen Branche ist, weil das niemand merkt oder weil es billiger ist. Quasi, man muss die Idee ja nicht mal neu entwickeln. Das wurde ja schon mal gemacht für andere und man hat offensichtlich so ein ähnliches Business, dass sich das lohnt. Wie ist das mit Original und Kopie? Wie schwierig ist es eigentlich, das eigene Design dann vor solchen Kopien oder vor Fälschungen sogar zu bewahren, weil auch andere Kreative in meinem Dunstkreis oder Leute, die mir bei Instagram folgen, sagen, oh, das ist ja cool, das mache ich jetzt auch. Genauso.
Ja, das ist auch, ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage. Ganz klar, der Schutz von kreativen Leistungen steht im Fokus letztendlich das Urheberrecht. Das ist auf das Recht, auf das man im Regelfall erstmal zurückgreift. Es gibt aber noch andere Rechtsgebiete, die möglicherweise auch einen Schutz von kreativen Leistungen ermöglichen. Jetzt aus juristischer Sicht kommt dann immer in Frage Nummer eins, was ich gerade eben gesagt habe, der Schutz über das Urheberrecht. Da muss man natürlich sich immer erstmal im Klaren sein. Und deswegen sage ich auch immer den Studierenden, ist das Bewusstsein über das Urheberrecht generell für mich sehr, sehr wichtig, weil man dann einfach auch dann den ganzen Prozess besser einordnen kann, das Ganze. Das heißt also, es muss Bewusstsein geschaffen werden, ob das Arbeitsergebnis, was ich erreicht habe oder was ich geschaffen habe, ob das durch den Deckmantel des Urheberrechts denn überhaupt geschützt wird, sage ich jetzt mal. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich kann ganz kurz dann auch was zum Urheberrecht sagen, aber die anderen Möglichkeiten wären dann zum Beispiel auch das Markenrecht oder das Designrecht. Man kann also Marken eintragen lassen oder Designs eintragen lassen. Das sind aber ganz häufig dann Schutzrechte, die etwas anders als das Urheberrecht funktionieren. Das lässt man eintragen. Das heißt, man muss es bei dem entsprechenden Amt, Deutsches Patent- und Markenamt oder das Europäische Patent- und Markenamt, letztendlich über einen Anmeldeprozess eintragen lassen. Man bezahlt eine Gebühr, hat dann die Möglichkeit, auch in bestimmten Rhythmen das Ganze verlängern zu lassen. Aber so kann einem auch ein Schutz letztendlich zukommen. Und dann gibt es auch noch, ich sagte gerade eben, das Markenrecht und das Designrecht. Dann gibt es für Produktdesigner, Designerinnen zum Beispiel auch die Frage, ob möglicherweise das Produktdesign, in dem ich mich bewege, auch patentrechtliche Züge hat. Das heißt also, sind vielleicht technische Neuerungen, designe einen, was sage ich mal, Klappstuhl und natürlich habe ich den Klappstuhl an sich designt, aber habe vielleicht auch den Klappmechanismus mit designt und der Klappmechanismus ist eine möglicherweise eine Erfindung, weil sie letztendlich auf eine Art und Weise Neues. Und dann könnten also hier zum Schutz auch noch erfindungstechnische Aspekte eine Rolle spielen. Und dann gibt es zu guter Letzt noch das Wettbewerbsrecht. Das Wettbewerbsrecht ist nochmal ein ganz eigenes Recht, was auch dazu dient, letztendlich auch Leistungen von Kreativen letztendlich unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu schützen. Und aber für mich das Wichtigste oder das Grundverständnis ist natürlich das Urheberrecht. kann gerne noch mal kurz ausführen, was so.
Wir können ja mal bei den Beispielen Logo-Design bleiben oder Möbel. Wie sieht da dann das Urheberrecht aus?
Jetzt hast du die schwierigsten rausgesucht.
Was ist denn einfach?
Bildende Kunst natürlich.
Bildende Kunst, ja.
Okay. Aber wir bewegen uns ja in der angewandten Kunst. Aber prinzipiell kann man zunächst einmal sagen, hat ein urheberrechtliches Werk, weil wir reden immer von einem urheberrechtlichen Werk. Dieser Werksbegriff ist sozusagen auch ein Begriff, der sich wie ein roter Faden durchs Urheberrecht durchzieht. Also letztendlich in jedem Paragraphen steht irgendwas von dem Werk drin. Und ein Werk hat ganz bestimmte Voraussetzungen aus urheberrechtlicher Sicht. Und da ist die erste zunächst einmal, es muss persönlich geschaffen worden sein. Das ist also eine ganz wichtige Konnotation, die das Urheberrecht vornimmt, das im Übrigen in anderen Rechtsgebieten vielleicht oder auch im amerikanischen Bereich oder so, wo dann, ich will es nicht zu sehr verkomplizieren, aber Work for Hire, wo auch Unternehmen letztendlich urheberrechtlich auf eine gewisse Art und Weise auch agieren können, beziehungsweise sich die Rechte sehr stark reinholen können. Im deutschen Bereich ist es oder im deutschen Rechtsgebiet ist es dann entsprechend so, dass ich immer ein persönliches Werk haben muss von dem Urheber, der Urheberin. Da im Übrigen greift sofort auch die Thematik der KI ein, denn ist ein Werk, das ich erstellen lasse, mit Hilfe einer KI letztendlich immer noch mein persönliches Werk oder nicht. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Also eine klassische Voraussetzung des Urheberrechts ist zunächst mal, es muss persönlich geschaffen worden sein. Es darf also kein Naturprodukt sein oder von einer Maschine hergestellt worden sein. Da ist immer die klassische Frage bei den Studenten, ja, wie ist denn das mit dem Blitzerfoto auf der Autobahn zu schnell gefahren? Hat da jemand Urheberrecht dran oder nicht? Ja. Und also im Regelfall hat ein Blitzer letztendlich Fotografie kein Urheber. Ich sagte immer, ja, theoretisch könnte ich es ja veranlassen. Aber
das ist ja mal ein schönes Beispiel, also dass man, jetzt wissen wir alle, Blitzerfotos haben keinen
Urheber. Ja, ich sage immer, ich weiß es nicht genau, ob das mal diskutiert wurde, wenn ich natürlich mit vollem Bewusstsein in diese Fotofalle reinfahre und ich genau dieses Foto, was ich dann vielleicht 5 Wochen später von der Polizei geschickt bekomme, als Cover für mein Musikalbum verwenden möchte.
Und da noch auf meinem T-Shirt nicht. Einen Spruch habe,
wer weiß,
aber dabei noch ein Poster in die Windschutzscheibe
halte. Nein, aber im Regelfall kein Urheberrecht.
Ja.
Dann ist eine weitere Voraussetzung die Wahrnehmbarkeit. Das heißt also, das ist im Übrigen immer ganz wichtig im Urheberrecht, dass ich sozusagen das Urheberrecht grenzt sich zur Idee ab. Die Idee ist in dem Moment noch nicht wahrnehmbar. Die Idee wird letztendlich urheberrechtlich relevant, wenn man sie letztendlich wahrnehmbar macht. Das heißt, eine Skizze anfertigt, einen Text anfertigt, wie auch immer. Das muss nicht dauerhaft sein. Das kann sich auch verflüchtigen. Da wären wir dann in dem Bereich drin, dass wenn eine Band abends performt und zwar improvisiert, dann kann sie trotzdem im Rahmen der Improvisation letztendlich Urheberrecht schaffen, obwohl es keiner mitschneidet, wie auch immer. Ja, das ist also die Wahrnehmbarkeit brauchen wir und dann brauchen wir das Werk muss einen gewissen geistigen Inhalt haben mit einer gewissen Schöpfungshöhe. Ja, und da reden wir dann von der berühmt-berüchtigten Schöpfungshöhe, die du vorhin schon noch angesprochen hast, Gestaltungshöhe, Werkshöhe, wie auch immer, da gibt es verschiedene Begriffe dazu. Die macht dann sozusagen, wenn die anderen Voraussetzungen vorliegen, macht dann gegebenenfalls eine kreative Arbeit zu einem urheberrechtlich geschützten Werk. Ja. Und jetzt gerade, was du vorhin gesagt hast, im Grafikdesign-Bereich oder auch im Produktdesign-Bereich ist diese Schöpfungshöhe ein sehr viel diskutierter Begriff, der auch in diversen Gerichtsentscheidungen immer wieder diskutiert wird. Es gibt die berühmte Gerichtsentscheidung der Geburtstagszug aus dem Jahr 2013. Das war, ich glaube, da haben wir ein Klassiker, der aber heute auch immer wieder noch in allen so Design- und urheberrechtlichen Entscheidungen, wenn es um die Schöpfungshöhe geht, letztendlich auch zitiert wird.
Mhm. Ja, Kannst du mal ganz kurz erklären, worum es dabei ging? Was war das Geburtstagszugsurteil? Schwieriges Wort, aber.
Ja, ich jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Ja. Letztendlich ging es darum, dass eine Designerin letztendlich versucht hat gegenüber Kunden letztendlich einen Nachvergütungsanspruch herzustellen. weil sich der Geburtstagszug, der berühmte, oder Geburtstagszugskarawane, weil die ist ein Bestseller geworden ist vom Kunden und die Vergütung gegebenenfalls nicht mehr angemessen war zu dem, was sie damals bekommen hat. Und das ist aber vielleicht insgesamt, ist es wichtig, dass die Designerin zum damaligen Zeitpunkt halt kein Markenrecht, kein Designrecht hat eintragen lassen und sich dann sozusagen nur der ganzen Sache nähern konnte über das Urheberrecht. Und dann musste sozusagen ihre Designleistung dem Urheberrecht unterfallen. Und dann hat sie halt in diversen Instanzen erstmal verloren. Und der BGH hat dann entschieden und hat dann auch so eine gewisse Kehrtwende in der eigenen Rechtsprechung vorgenommen, hat gesagt, nein, also wir können eigentlich, da kommen wir wieder zum Punkt, wir können die angewandte Kunst nicht ganz anders beurteilen als die bildende Kunst. Ja. Und Designrecht läuft auch parallel zum Urheberrecht. Ich kann nicht eine Urheberin vertrösten und sagen, ja, hättest du halt ein Design angemeldet, hast du jetzt Pech gehabt sozusagen. Und deswegen hat sich da so ein bisschen die Schöpfungshöhe letztendlich, hat sich da so ein bisschen neu definiert. Und heute sagt man eigentlich, dass die Schöpfungshöhe dann vorhanden ist, wenn die ästhetische Wirkung sozusagen, wenn man von der ästhetischen Wirkung noch von einer künstlerischen Leistung sprechen kann. Ja. Und dann ist es wiederum die Frage, okay, wann kann man denn noch von einer künstlerischen Leistung sprechen? Und da müssen dann ganz bestimmte Maßstäbe angesetzt werden. Das ist dann ganz häufig der Fall, wenn sozusagen in dem Arbeitsergebnis sich noch die Individualität und die Originalität letztendlich des Designprozesses widerspiegelt, also eine gewisse Individualität des Schöpfers letztendlich wiederzuerkennen ist. Und das wird natürlich auch ganz häufig letztendlich, kommt dann zum Ausdruck, wenn der Schöpfer, die Schöpferin letztendlich im Rahmen des Prozesses auch einen Gestaltungsspielraum zur Verfügung hat und den auch ausnutzt. Ja, das ist im Übrigen ganz häufig dann auch bei urheberrechtlichen Verletzungsprozessen oder so, dass ich dann denjenigen vorwerfen kann, wenn zum Beispiel jemand, da kommen wir auch schon so ein bisschen in die Richtung, wenn jemand zum Beispiel mein Werk nachahmt, ja, und aber doch sehr nahe nachahmt, dann kann ich ihm natürlich vorwerfen, du hast doch einen eigenen Gestaltungsspielraum. Wieso nutzt du den nicht aus, sondern ahmst mein Werk letztendlich nach, ja. Und da könnte man sagen, wenn man dann halt seinen eigenen Gestaltungsspielraum nicht ausnutzt, dann liegt vielleicht ja dann auch eher eine entsprechende urheberrechtliche Verletzung vor, ja. Also deswegen, das sind so die Voraussetzungen des Urheberrechts, ganz grob gesagt. Da kann man sich über jeden einzelnen Punkt natürlich auch trefflich streiten und kann groß diskutiert werden. Aber wenn die dann vorliegen würden, dann legt sich sozusagen jetzt umgangssprachlich der Mantel des Urheberrechts überein und dann habe ich natürlich entsprechende Rechte, die dann aus diesem Werk herausfließen. Ich habe dann eine Art von Nutzungshoheit und kann dann im Rahmen, da wären wir wieder im Rahmen von Lizenzverträgen, kann ich letztendlich die Nutzungsrechte an diesem Werk vergeben und kann das natürlich dann im Rahmen der Vertragsgestaltung mit meinem Vertragspartner letztendlich vereinbaren. Und da wären wir wieder, ich kann ihn territorial einschränken, ich kann ihn inhaltlich einschränken und sagen, bitteschön, die Grafik nur für Postkarten, die von dir angefragt. Ich kann ihn zeitlich einschränken oder kann ihm letztendlich das Nutzungsrecht auch für die Dauer der Schutzfrist übertragen, was dann im urheberrechtlichen Sinne 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder des letzten überlebenden Urhebers wäre. Und so habe ich dann letztendlich Gestaltungsspielraum im Rahmen der Lizenzvereinbarung. Ja. Genau, das sind also die Rechte, die ausfließen. Und dann vielleicht noch, ich weiß nicht, vielleicht auch noch ganz interessant, weil es auch mit KI noch zu tun hat, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wenn ein Urheberrecht entstanden ist für einen Urheber, für eine Urheberin, kann sie dann uneingeschränkt über dieses Nutzungsrecht verfügen oder gibt es vielleicht nicht doch Sachverhalte, wo ich trotz meiner Hoheit über dieses Arbeitsergebnis vielleicht einen Eingriff in das Urheberrecht zulassen muss. Ja? Und das sind die berühmten Schranken des Urheberrechts. Ja? Und da gibt es ganz viele. Eine bekannte wäre zum Beispiel das Zitat. Ich kann halt zitieren im Rahmen des Urheberrechts. Das ist eine Schranke, die der Gesetzgeber genauso vorsieht, weil er nämlich sagt, naja, es gibt vielleicht ganz bestimmte Sachverhalte, wo die Allgemeininteressen den Interessen des Urhebers vorgehen. Und das wäre zum Beispiel Zitat, wenn ich jedes Zitat, was ich vornehmen will, egal ob es ein Bildzitat ist, ein Filmzitat oder halt ein klassisches Textzitat in einer Hochschularbeit, wenn ich die beim Urheber anfragen müsste, dann wären wir wahrscheinlich noch im Steinzeitalter. Ja, ja.
Viele Enkel wären sehr reich.
Genau. Nein, und deswegen, das sind so klassische Schranken. Mhm. Und jetzt ganz grob gesagt, aber vielleicht hast du da auch noch eine spezielle Frage zum späteren Zeitpunkt dazu. Die KI-Thematik hängt sich nämlich nicht nur an dieser persönlichen, an dem Persönlichkeitselement im Urheberrecht auf, sondern auch unter anderem auf dem Gebiet der Schranke, weil nämlich die Frage sich stellt, ob gegebenenfalls denn Trainingsdaten für KI-Modelle letztendlich über eine Schranke im Urheberrecht gedeckt sind, dass das, also das Sammeln von Trainingsdaten in einem Trainingskörper, Korpus im Zusammenhang mit generativen KI-Modellen, ob das letztendlich von einer urheberrechtlichen Schranke gedeckt ist. Da streiten sich die Geister, aber die herrschende Meinung sagt, ja, da gibt es eine Schranke, das ist nämlich das Text- und Data-Mining. Und deswegen ist auch das Verständnis des Urheberrechts auch im Zusammenhang mit KI halt sehr wesentlich, dass nämlich der Gesetzgeber sagt, ja, ist erlaubt auf eine Art und Weise Text- und Data-Mining. Wie schon gesagt, man kann sich da sehr drüber streiten, ob das tatsächlich dann überhaupt dem Text- und Data-Mining unterfällt. Da gibt es sehr interessante und wichtige Studien, die das auch verneinen. Aber sagen wir jetzt mal, herrschende Meinung momentan, ja, das ist eigentlich erlaubt. Und dann sieht der Gesetzgeber aber wiederum vor, dass der Rechteinhaber, also auch Urheber, Urheberin, aber der diesem Data-Mining auch widersprechen können. Also man kann ein Opt-out setzen sozusagen. Das wäre dann sich den Nutzungsvorbehalt aussprechen.
Also vielleicht mal ganz kurz in die Sprache des Designs übertragen. Ich stelle meine Entwürfe, meine fertigen Entwürfe oder auch freien Arbeiten zum Beispiel bei Pinterest einfach online und da ist ein ganzes Panel von mir mit all meinen Entwürfen. Jemand sieht das, beziehungsweise nicht jemand sieht das, sondern die KI sammelt diese Daten. Das ist auch der KI völlig egal, ob sie von mir kommt oder von jemand anders und nimmt dies zum Anlass quasi, um grafische Entwürfe zu sammeln und nach Stilen zu sortieren, zu katalogisieren und dann auf Prompts entsprechende Outputs zu generieren. Das ist damit gemeint, ja.
Das ist damit gemeint und letztendlich, und da würde ich mir gar nicht anmaßen, weil es dann auch sehr technisch wird, aber dem Ganzen könnte man entgegenwirken, wenn man sagt, das will ich nicht als Kreative, dass man einen Nutzungsvorbehalt ausspricht. Und dann stellt sich halt die Frage, kann ich jetzt diesen Nutzungsvorbehalt letztendlich zum Beispiel auf meiner Homepage implementieren, über bestimmte maschinenlesbare Technik letztendlich, weil der Nutzungsvorbehalt muss maschinenlesbar sein, ja. Darüber streiten sich auch die Geister. Was bedeutet Maschinenlesbarkeit, beziehungsweise wie kann man diese erreichen? Da gibt es verschiedene technische Tools. Aber für mich wäre es ganz wichtig, also du hast es vollkommen richtig skizziert, man hat halt letztendlich die Möglichkeit, als Kreative, wenn man im urheberrechtlichen Bereich tätig ist, letztendlich auch sich Nutzungsvorbehalte auszusprechen. Da muss ich auch kurz zurückgreifen, nochmal auf die Musik. Denn die GEMA zum Beispiel als Verwertungsgesellschaft für urheberrechtliche Werke, die hat zum Beispiel umfassend den Nutzungsvorbehalt unter anderem auf ihrer Homepage erklärt für alle Inhalte, die sie letztendlich wahrnimmt für Urheber.
Okay.
Ja, den kann man auf der Homepage der GEMA finden. Und das ist auch dann unter anderem der Grund, warum die GEMA als einer der ersten Verwertungsgesellschaften weltweit halt OpenAI und Suno verklagt hat. Da laufen die Prozesse laufen und ich bin gespannt, was rauskommt bei. Ja, das sozusagen im Zusammenhang mit der KI.
Ja. Ich habe zur KI noch einige Fragen, aber auch zu dem Thema vorher. Dort ist das Urheberrecht angesprochen. Es gibt ja doch eine häufige Fehlannahme von Kundinnen und Kunden, wenn sie Kreative beauftragen, nämlich mit dem Urheberrecht. Bleiben wir bei dem Logo als Beispiel. Ich gestalte das Logo, ich bin der Urheber dieses Entwurfes, dieses Werkes, übertrage die Nutzung an die Kundin oder den Kunden und sie sagen dann natürlich, ich habe es ja gekauft, dann gehört es ja mir. Erstens kann ich machen, was ich will und zweitens, warum muss ich jetzt auch noch Ihren Namen drunter schreiben, Herr Lux? Das heißt, die Nennung, dass ich das Ganze erstellt habe, kann ich durchaus einfordern. Das ist den Kunden mal häufig nicht klar. Ist es denn eigentlich grundsätzlich so Usus? Also ist es so per Gesetz? Also dürfen die Kreativen darauf bestehen, dass zum Beispiel ihre Namen genannt werden? Weil ja viele auch sich dann auch ein bisschen einschüchtern lassen von den Kunden und sie sagen, ja, das haben wir noch nie gemacht. Noch nie hat irgendein Kreativer irgendetwas gesagt dazu. Vielleicht nochmal dazu ein paar Beispiele. Ich habe letztens einen Wurfpost bekommen, wie das so schön heißt. Also ein Flyer von Stadtwerken. Und die haben ein neues Busdesign erfunden oder haben das zusammen entwickelt mit anderen Kreativen. Es war ganz klar, dass sie dazu garantiert mindestens eine kreative Person oder eine Agentur beauftragt haben. Und dann haben sie gesagt, wir haben das mit regionalen Partnern zusammen entwickelt. Und ich war wirklich empört, als ich das gelesen habe, gesagt, wieso nennen die das nicht? Also warum können die nicht diesen einen Partner auch namentlich benennen? Welche Schwierigkeiten haben die denn damit? Natürlich auch die Schwierigkeit, dass sie dann eventuell andere Agenturen ein bisschen quasi ärgern, wenn sie sagen, wir haben es mit denen gemacht, aber nicht mit euch. Aber letzten Endes müssten doch die Agenturen oder auch alle Kreativen einfach auch das Recht haben zu sagen, ihr müsst mich nennen.
Ganz eindeutig, man hat ein Namensnennungsrecht, auch aus dem Urheberrecht heraus. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, bin ich Urheber oder Urheberin. Ja? Mhm. Aber aus dem Urheberrecht heraus ergibt sich auch ein Namensnennungsrecht. Und dieses Namensnennungsrecht gehört zu den Urheberpersönlichkeitsrechten, die letztendlich auch gesetzlich manifestiert sind. Ja? Das ist 12, 13, 14 Urheberrechtsgesetz. Und zwar, da kommt auch wieder diese persönliche Note zum Ausdruck. Ich habe ja vorhin gesagt, das Nutzungsrecht gibt man als Urheber, Urheberin letztendlich weiter an den Kunden. Es entstehen aber im Rahmen des Arbeitsergebnisses entstehen auch noch andere Rechte. Es entsteht einerseits das Nutzungsrecht, das gebe ich weiter. Das ist sozusagen die monetäre Komponente meines Schaffens. Damit mache ich dann auch das Geld. Ich habe aber auch gleichzeitig Urheberpersönlichkeitsrechte, die durch diesen Prozess entstehen. Und zu diesem Urheberpersönlichkeitsrecht gehört insbesondere auch das Namensnennungsrecht. Und da habe ich eigentlich ein verbrieftes Recht darauf, als Urheber, Urheberin mit dem Namen auch genannt zu werden, weil es für mich natürlich auch eine Werbewirkung hat. Das ist ja für mich ganz wichtig, als Kreative da auch benannt zu werden, weil ich das generiere vielleicht Folgeaufträge. Damit kann ich letztendlich auch Werbung machen. Und deswegen ist es ein essentielles, wichtiger Bestandteil, gegebenenfalls auch mit dem Namen genannt zu werden. Und deswegen, auch da wären wir wieder bei der Vertragsgestaltung, letztendlich, da kann auch ein Kunde relativ schnell in eine Falle reindappen, sage ich jetzt mal, weil wenn er den Urheber nicht beim Namen nennt, könnte gegebenenfalls, da ist natürlich dann trotzdem wieder der Einzelfall entscheidend, aber kann der Urheber oder der Vertragspartner, der also hier Urheber, Urheberin ist, gegebenenfalls im Nachhinein sagen, ihr müsst mich im Namen nennen. Deswegen ist es sehr zu empfehlen, insbesondere auch das Recht der Namensnennung irgendwie im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung letztendlich zu implementieren, dass man sagt, wie möchtest du genannt werden, wir nennen dich so und so oder wir machen das dort und dort an dieser Stelle und dann kann man sagen, ja, ist fein oder bin ich nicht fein. Und vor allen Dingen in dem Zusammenhang muss man auch immer in den berühmt-berüchtigten Lizenzketten denken. Denkt immer dran, dass wenn man im Designprozess letztendlich unterwegs ist, dass das immer eine Lizenzkette ist, die möglicherweise nicht nur von A nach B funktioniert, sondern von A nach B nach C und nach D und nach F. Und wenn ich als Designerin vielleicht, weil ich ein Projekt umsetzen muss, aber noch eine Grafikerin A beauftrage, mir bitte zuzuarbeiten, dann ist man plötzlich in der Position, ich bin Auftragnehmer eines Kunden, bin aber gleichzeitig Auftraggeber wiederum für einen Subunternehmer von mir, der nämlich möglicherweise auch urheberrechtlich Leistungen schafft. Und bei dem entstehen auch Namensnennungsrecht. Und das Namensnennungsrecht von der Grafikerin A muss ich gegebenenfalls meinem Kunden letztendlich auch weitergeben. Ja? Also bitte in diesen Lizenzketten auch immer denken. Das heißt immer, wenn man sich über urheberrechtliche Themen vereinbart, dass man immer daran denkt, ich kann immer nur das weitergeben, was ich mir auch reingeholt habe. Und wenn ich jemanden Dritten habe, der mir zuarbeitet, dann muss ich von dem natürlich alle erdenklichen Rechte reinholen, damit ich sie dann am Ende des Tages auf meinen Kunden weitergeben kann. Und ich muss natürlich auch beachten, wie möchte denn der mit dem Namen genannt werden? Und das sollte letztendlich auch vertragliche Vereinbarungen letztendlich reinbezogen werden. Und eine andere Frage war noch, deswegen habe ich mir kurz noch notiert, darf der Kunde denn einfach so bearbeiten? Also wenn ich ein Logo gestalte und dann sagt auch der Kunde, ich habe es bezahlt, 5.000 Euro, damit kann ich doch jetzt machen, was ich will. Vorausgesetzt, das Logo ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das ist, kann bei Logogestaltungen natürlich manchmal auch anders zu bewerten sein. Aber setzen wir mal voraus, es handelt sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk, dann sind Bearbeitungen nicht so ohne weiteres letztendlich zulässig, weil dann gibt es den 23 Urheberrechtsgesetz, der dann besagt, dass Bearbeitungen letztendlich der Genehmigung des Urhebers, der Urheberin bedürfen. Und dann kann eben gerade der Kunde nicht so ohne weiteres bearbeiten. Und deswegen regelt man das auch vorher im Vertrag. Und ganz kurz abschließend dazu, wenn mir wiederum der Kunde Material zur Verfügung stellt, das ich bearbeiten soll, also ich bin möglicherweise in der Position zu bearbeiten oder ich kriege den Auftrag, das Werk zu bearbeiten, das Logo zu bearbeiten, zu refreshen, ein Redesign zu machen oder so, dann sollte ich reflexartig sofort beim Kunden nachfragen, darf ich das denn überhaupt? Oder gibst du mir denn die Zustimmung, dass ich es bearbeiten darf? Nicht, dass ich in eine Art von Mithaftung dann reinkomme, weil möglicherweise hat ja das Logo, was ich jetzt vom Kunden zugesteckt bekomme, zum Refreshen, hat ja möglicherweise eine andere Agentur oder ein anderer Urheber letztendlich gestaltet. Und die ist wiederum dann möglicherweise höchst empört, wenn jetzt plötzlich ich als Designer, Designerin plötzlich Hand anlege an dieses, an diese Datei beziehungsweise an dieses Werk. Und da sollte man dann aus meiner Sicht als Kreative, die dann mit sowas beauftragt wird und man vom Kunden letztendlich Material zur Verfügung gestellt bekommt, auch klar machen, lieber Kunde, bitte sichere mir zu, dass ich bearbeiten darf, beziehungsweise wenn jemand Ansprüche stellt, dann musst du mich frei halten von möglichen Ansprüchen Dritter, die dann an mich gestellt werden, weil hier das zu Unrecht bearbeitet wurde.
Ein Klassiker ist ja auch, dass ich mit freischaffenden anderen Kreativen zusammenarbeite und die haben zum Beispiel eine Seitenstrecke illustriert oder eine Fotografin, die Porträts aufgenommen hat, die dann im Layout in einem Buch oder in einer Publikation oder auf einer Website landen. Natürlich müssen diese Namen auch genannt werden oder diese Urheberschaft kenntlich gemacht werden. Das schließt sich also nicht aus. Also das nur als Beispiel mal für so eine Kette. Und dann geht es ja auch noch weiter. Dann wird vielleicht das Buch von einem Verlag verkauft und so weiter. Und dann müssen quasi alle Beteiligten ja auch genannt werden. Das kann schon länger werden bei so einem Prozess. Und da muss man natürlich auch mit den Kunden das deutlich vorab am besten schon vereinbaren.
Gut. Nicht umsonst sind Filmabspanne so lang.
Ja. Schönes Beispiel.
Weil man da gegebenenfalls auch die Beteiligten letztendlich benennen kann, möchte und aber auch muss letztendlich.
Mhm. Ja. Genau. Gut. Wir kommen noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit dafür, aber so ist es nun mal. Du hattest häufig schon das Stichwort KI aufgegriffen. Folgender Fall. Ein Startup sagt, wir brauchen das Design eigentlich nicht mehr, wir machen es selber. Wir greifen in die Kiste und in dem Sinne, wir nutzen ein bildgenerierendes KI-Modell, was auch immer es jetzt gerade ist, was angesagt ist, und generieren uns damit ein Logo. Generell dürfen die das. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass sie das dürfen. Wenn es allerdings Ähnlichkeiten hat mit einem Logo, was ich schon mal entworfen habe, was passiert denn dann? Wir hatten vorhin das Thema Data Mining angesprochen. Und zum anderen, wenn ich selber jetzt KI anwende, und das ist jetzt vielleicht auch, wir hatten eine Podcast-Folge mit Holger Volland, Geschäftsführer des Brand 1, und der erzählte von einer Geschichte, von einer Illustratorin, die sozusagen von ihren Auftraggebern schon gefragt wird, wie, ja, du müsstest doch jetzt eigentlich niedrigere Honorare nehmen. Du kannst doch ja viel, mit KI viel schneller arbeiten. Wir geben dir noch die Hälfte des Honorars. Und damit kam es ja auch klar. Also das heißt, zum einen entsteht der Druck durch die KI, dass Honorare eventuell neu verhandelt werden müssen oder deutlich reduziert werden von den Kunden, dass sie sagen, Moment mal, das macht doch eigentlich die KI. Und muss ich selber dabei, bleiben wir mal bei dem Thema Illustration, weil ich glaube, das ganz gut greift. Wenn ich jetzt tatsächlich eine Seitenstrecke illustriere und sage, ich nutze dazu in Teilen die KI, das heißt, ohne die KI wäre es nicht möglich gewesen, das in der Zeit herzustellen und vielleicht auch in der Qualität, Detailreichtum etc. Aber es ist trotzdem mein Werk. Wie kann ich mich davor schützen, sozusagen, dass das nicht eigentlich im Sinne des Urheberrechts mir streitig gemacht wird? Oder was müsste ich grundsätzlich dazu beachten, also, dass es ein Werk
ist? Da bin ich auch gespannt, was es dazu zu dem Thema auch noch für Rechtsstreitigkeiten noch geben
wird. Ist das überhaupt klar?
Also momentan, das, was ich vorhin gesagt habe, also die KI-Problematik lässt sich ganz grob in zwei Themen einteilen. Letztendlich in die berühmte Input-Problematik und die Output-Problematik. Du hast jetzt beides letztendlich ein bisschen angesprochen. Das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, ist die sogenannte Output-Problematik. Das heißt, letztendlich kann ich unter Verwendung von KI-Tools selber, die ich einsetze im Rahmen des Designprozesses, letztendlich das Arbeitsergebnis dann urheberrechtlich Schutz zukommen lassen, beziehungsweise ist das Arbeitsergebnis im urheberrechtlich geschützt. Und da stellt sich die Frage, wie ich vorhin auch gesagt habe, ein urheberrechtliches Werk hat halt die Voraussetzung, dass es persönlich geschaffen worden sein muss. Und ist denn das Arbeitsergebnis, das ich letztendlich mit Hilfe von KI geschaffen habe, noch von mir persönlich geschaffen worden? Da kommt es dann wirklich ganz stark auf den Einzelfall letztendlich aus meiner Sicht drauf an, wenn ich, sage ich mal ganz plump gesagt, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe und die KI mich überrascht mit dem Arbeitsergebnis und ich aber mit dem überraschenden Arbeitsergebnis doch so zufrieden bin, dass ich sage, super, das Logo präsentiere ich mal dem Kunden, dann würde ich klar sagen, nein, das ist kein Urheberrecht, weil du letztendlich den Designprozess gar nicht mehr gestalterisch in der Hand hattest. Du hattest letztendlich kann dann in diesem Arbeitsergebnis sich letztendlich deine individuelle Note gar nicht mehr herausgefiltert werden, mit dieser berühmt-berüchtigten auch Gestaltungshöhe und wie auch immer, weil du letztendlich dort relativ einfach vielleicht gepromptet hast und dann du mit dem zufälligen Arbeitsergebnis doch so zufrieden bist, dass du sagst, du gibst es ab, dann würde ich sagen, das ist sicherlich nicht dem Urheberrecht zugänglich. Natürlich die Frage ist, wenn ich behaupte, ich bin trotzdem Urheber, dann musste jemand anderes im Rahmen eines Prozesses letztendlich auch mal beweisen, dass du es vielleicht nicht bist oder so. Ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt zunehmend in urheberrechtlichen Prozessen, die auch mit KI zu tun haben, gegebenenfalls die eine Seite der anderen Seite erstmal reflexartig vorwirft, dass man doch gar nicht Urheber ist, weil man es doch wahrscheinlich gar nicht geschaffen hat im Rahmen des Designprozesses und dass man sich dann vielleicht möglicherweise erstmal darüber streitet, ob denn da überhaupt letztendlich persönlich geschaffen wurde oder nicht. Also deswegen, wenn ich es mal so formuliere, wenn ich die KI als Hilfsmittel einsetze, ich den Designprozess immer noch gestalterisch in der Hand habe und die KI mir letztendlich gestalterisch, ich gebe die Vorgaben und gestalterisch letztendlich unter die Arme greift oder mich unterstützt, dann sind wir natürlich auch in einem Bereich drin, wo gegebenenfalls nur noch urheberrechtlich relevantes Material entsprechendes Arbeitsergebnis ist, weil ich dann die KI so eingesetzt habe wie ein Pinsel oder wie ein Hilfsmittel, das mir halt dann zu dem Arbeitsergebnis führt, ich aber letztendlich immer noch leitend den gestalterischen Prozess in der Hand habe. Da sind natürlich die Übergänge wahnsinnig fließend, weiß man nicht genau. Und was ich halt nicht weiß, und das ist auch so ein bisschen, auch das wird es wahrscheinlich demnächst noch einige Prozesse geben, wenn ich tatsächlich die KI als Hilfsmittel verwendet habe und ich gegebenenfalls relativ nicht so viel in den Designprozess eingegriffen habe, dann weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, ob das Arbeitsergebnis, was rauskommt bei, nicht möglicherweise so nah an einem anderen bereits schon existierenden Werk liegt, dass hier gegebenenfalls dann eine urheberrechtliche, möglicherweise auch eine designrechtliche oder markenrechtliche Verletzung vorliegt. Ja, das weiß ich halt in dem Moment nicht. Ich habe es gar nicht so richtig selber gestaltet in der Hand. Und das kann ja gut dann auch sein. Und dass nämlich das KI-Modell, das ich verwendet habe, möglicherweise auch auf Trainingsdaten zugegriffen hat, auf die es hätte nicht zugreifen dürfen, weil möglicherweise die Rechteinhaber den Nutzungsvorbehalt ausgesprochen haben. Also das weiß man nicht genau, wie das letztendlich dann aussieht. Also ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie das denn letztendlich dann in der Praxis aussehen wird, wenn dann tatsächlich jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, ein vorbestehendes Werk gab es, dann habe ich ein Problem, dann stehe ich erstmal vielleicht dafür gerade.
Ja. Früher, als die KI noch nicht gab, da gab es immer die große Frage, die gibt es heute auch noch, ob es denn zufällige Doppelschöpfungen gibt. Ja, gibt es im Urheberrecht, gibt es die große Frage, ich habe hier ein urheberrechtliches Werk geschaffen und dann kommt jemand anders und sagt, nee, das sieht genauso aus wie mein Werk, das ist schon 10 Jahre alt und dann sagt man erstmal reflexartig, oh, davon wusste ich nichts, das habe ich jetzt zufällig, ist das gleiche Arbeitsergebnis rausgekommen. Und sagen die ganzen urheberrechtlichen Kommentare eigentlich, na also, zufällige Doppelschöpfungen sind sehr zufällig und sehr selten und können eigentlich gar nicht vorkommen. Ja, und dann hat man einen erheblichen Begründungsaufwand, warum das denn wirklich zufällig zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist. Also das sozusagen Problematik KI im Output-Bereich und die KI-Problematik im Input-Bereich ist letztendlich die, das hatte ich aber vorhin schon kurz skizziert, dass welche Daten dürfen überhaupt zum Training von generativer KI letztendlich verwendet werden. Da gibt es die entsprechenden Prozesse. Das hat natürlich auch alles viel mit Technik zu tun. Es hat auch ganz viel, da bin ich ein großer Befürworter, natürlich auch da, sehe mich immer auch auf Seiten der Urheber und Urheberinnen verortet, hat auch mit Transparenz zu tun. Es ist technisch teilweise noch gar nicht richtig transparent, was innerhalb dieser KI-Modelle letztendlich passiert. Mhm. Ja. Und das ist sicherlich, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den es gilt auch noch zu klären, dass letztendlich der Einsatz von generativer KI und KI-Modellen letztendlich, dass da auch eine Verantwortung gibt, dass ich klar mache, was passiert innerhalb dieser Modelle. Und das muss mit gegebenenfalls auch mit einer Transparenz letztendlich dann auch geklärt werden.
Also das heißt, wenn ich KI einsetze für meine eigenen Entwürfe, macht es durchaus Sinn, den ganzen Designprozess auch zu dokumentieren. Das heißt natürlich nicht jetzt jede Sekunde einen Screenshot zu machen oder das Ganze am besten noch per Video aufzuzeichnen, damit ich es hinterher quasi beweiskräftig nachvollziehbar darstellen kann. Aber tatsächlich braucht es einfach Dokumentation und vielleicht jetzt auch alle, die jetzt vielleicht ein bisschen Angst haben, kann ich auch selber aus eigener Erfahrung sagen, KI ist immer ein Werkzeug und jedes Werkzeug, was ich anwende, ob das jetzt die Fotografie ist, ob es die Typografie ist, ob es konkrete neue Technologien sind, wie beispielsweise KI, es gibt ja auch noch andere Technologien, wenn ich die einsetze, dann ist das erste Ergebnis normalerweise immer ziemlicher Schrott und jede Überarbeitung, jede Verbesserung, auch des Promptings, in dem Fall bei der KI, führt ja dazu, dass speziellere, präzisere Ergebnisse bei rauskommen oder dass ich Teile überarbeite, dann wieder zurückgebe in die KI. Also dadurch entsteht ja wirklich ein gesamter Arbeitsprozess, der wiederum eigen ist. Das heißt, ich kann ihn nicht automatisieren. Und an der Stelle, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wenn das nicht automatisierbar wäre, dann wäre es ja eigentlich immer individuell. Dann ist es immer meine persönliche Schöpfung.
Wie ich gesagt habe, genau, ich gebe dir da recht, dass wenn letztendlich durch dieses Feintuning, das ich dann letztendlich im Rahmen des Designprozesses vornehme, dass da natürlich immer mehr auch meine Individualität letztendlich zum Vorschein kommt. Also das, was ich mir vorstelle, dem nähere ich mich an. Ja? Und da kann man dann durchaus davon ausgehen, dass die KI in dem Fall als Hilfsmittel verwendet wird. Aber nichtsdestotrotz spricht natürlich auch viel letztendlich auch für eine Dokumentation. Was hat man verwendet? Wie hat man es verwendet? Und auch vielleicht noch kurz darauf zurückzukommen, auch gerade die Verwendung von KI findet mittlerweile auch ganz stark in den vertraglichen Regelungen oder spielt eine Rolle in den vertraglichen Regelungen. Also es gibt zum Beispiel Kunden in ganz bestimmten auch Disziplinen, die sagen, bitte lege mir transparent vor, ob du bei deinem Designprozess oder bei deinem Kreativprozess letztendlich KI verwendest. Ich möchte das transparent wissen, damit ich dann auch gegebenenfalls das Arbeitsergebnis, was du mir zur Nutzung überträgst, letztendlich, dass ich das einordnen kann. Ist es mithilfe von KI entstanden? Ist es nur durch KI entstanden? Genauso umgekehrt könnte ich wiederum als Kreative auch, vielleicht auch wenn ich mal eine etwas größere und höhere Position habe, meinem Kunden ganz klar vertraglich mitgeben und an das Arbeitsergebnis lässt du keine KI ran. Ja, dass man nämlich ihm sagen kann, also Bearbeitungen meines Arbeitsergebnisses, was ich dir zur Nutzung übertrage, darf nicht von dir später, weil da sind wir ja, ich hatte es ja gerade eben davon, wenn ich eine andere Agentur mit dem Refreshing des Logos beauftrage, heutzutage beauftragt man vielleicht gar keine andere Agentur, sondern vielleicht die AKI mit dem Refreshing des Logos, dass ich das vielleicht auch von vornherein vertraglich ausschließe und sage, nee, keine KI-Rechte, dann kann es natürlich sein, da muss man natürlich auch mal gucken, in welcher Position man ist und wie man überhaupt mit seinem Vertragspartner dort, wie stark man auftreten kann. Im Zweifelsfalle, und das vielleicht auch noch als Anmerkung generell, wenn der Kunde dann sagt, nee, ich brauche aber die KI-Rechte, man weiß ja nie, was passiert und wie auch immer, dann kannst du mir sagen, ja, dann kostet es ein bisschen mehr, weil du ja dann auch einen größeren Nutzungsumfang erhältst. Du erhältst ja letztendlich nicht nur das Arbeitsergebnis, sondern du erhältst von mir auch vielleicht gleichzeitig die Berechtigung der Bearbeitung, auch mittels generativen KI-Modellen. Und dann müssen wir halt nochmal gucken, dass das im Zweifelsfalle letztendlich auch ein bisschen mehr kostet. Vielleicht muss man das aber dann nicht so rum aufsatteln, dass du sagst, ach, jetzt willst du noch KI, das kostet mehr, sondern vielleicht durch ein gutes Kundengespräch im Anfang herausfinden, was will er denn alles damit machen, und dass man dann im Rahmen des Kundengesprächs auch Bearbeitungsrechte vielleicht erfährt und dass man dann anhand dieser Gesamtschau letztendlich dann auch erstmal, ohne den Kunden vorher das zu sagen, dann auch entsprechend die Preisbildung gestaltet. Ja, und dass man dann auch vielleicht, oh, der will sehr umfangreiche Recht haben, will auch noch das Bearbeitungsrecht haben. Okay, gut, muss ich ein bisschen mehr nehmen.
Guter Tipp, sehr guter Tipp für alle, die mindestens jetzt zuhören oder diese Folge hören. Ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Kommunikation mit dem Kunden, nicht nur das Herausfinden, auch das eigene Arbeiten, den Prozess transparent machen und festhalten, dokumentieren. Und somit halt eine Grundlage schaffen, damit man sich halt verträgt. Ja.
Kommunikation ist das A und O. Also das, dem würde ich zustimmen und muss auch immer wieder sagen, dass der Arbeitsalltag letztendlich dann auch geprägt ist, ganz häufig von Fällen, wo die Parteien nicht richtig kommuniziert haben. Es wird ganz viel oder ganz häufig irgendwas antizipiert. Es ist letztendlich, muss man sagen, wie in einer Beziehung. Also letztendlich, die meisten Beziehungen scheitern dann daran, dass man vielleicht falsch zu wenig kommuniziert hat oder die Kommunikationswege irgendwie aufeinandertreffen und es überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das kann man aber eigentlich, finde ich, auch auf den Arbeitsprozess übertragen. Wenn es Probleme gibt, beziehungsweise wenn es Unstimmigkeiten gibt, dann sollte man das kommunizieren, und zwar von beiden Seiten. Also sowohl aus Kundensicht als aber auch aus kreativen Sicht. Und dann muss man versuchen, im Wege der Kommunikation vielleicht eine Lösung zu finden. Mag nicht immer befriedigend sein, aber Kommunikation endet ja dann meistens auch ganz häufig vielleicht in einem Kompromiss. Kompromiss fühlt sich dann immer für beide Seiten irgendwie nicht so richtig gut an. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mal in meiner Ausbildung den Richter gesagt habe, also der beste Kompromiss ist immer letztendlich, wenn alle denken, sind beide die Verlierer so ungefähr, weil dann hat man es ganz gut gemacht, dann haben beide richtig was mitgegeben und aber gleichzeitig aus dieser Position, ich habe was nachgegeben, hat man aber auch gleichzeitig was gewonnen. Deswegen ist die Kommunikation letztendlich aus meiner Sicht zur Streitvermeidung letztendlich ganz wichtig. Manchmal kann man nicht mehr kommunizieren. Auch das ist kann man auch aufs echte Leben übertragen. Dann ist es aber vielleicht ganz gut, dass man vorher Regeln festgelegt hat, wie man dann vielleicht auch auseinandergeht. Und das wäre dann im Rahmen des Designprozesses dann möglicherweise der Vertrag, der dann klar regelt, du, ich will deine drei Entwürfe nicht, machst du mir noch einen vierten oder ich gehe zu einer anderen Agentur. Dann steht vielleicht in dem Vertrag drin, das vierte Design kostet aber was, oder aber wenn es nicht zur Umsetzung oder zur Ablehnung aller, dann musst du mir halt wenigstens die Werksleistung ersetzen. Für die Werksleistung habe ich 8 Stunden vereinbart beziehungsweise aufgewendet. Jetzt ersetzte mir wenigstens die 8 Stunden an Werkleistung. Feierabend. Sagt sich so einfach aus der Position heraus. Kann man natürlich nie immer so einfach klären, aber ja. Deswegen gebe ich dir recht. Kommunikation ist sicherlich ein wichtiges Mittel.
Mhm. Prima. Ja, bevor wir uns verabschieden, würde ich dich gerne noch bitten, dass du kurz mal erwähnst, wo machst du eigentlich sonst noch Kurse? Du arbeitest ja nicht nur als Anwalt, sondern du gibst auch Seminare vor Studierenden. An welchen Hochschulen ist das zum Beispiel? Und wo kann man auch Kurse mit dir besuchen?
Genau, ich habe relativ viele Dozentenstellen, die punktuell oder auch ganzjährig manchmal auch laufen. Ich habe eine Dozentenstelle an der BGBA in Hanau, Brüder Grimm Akademie, das ist ein dualer Studiengang im Designmanagement-Bereich, da mache ich den Rechtsbereich. Ich habe eine Dozentenstelle an der Academy of Visual Arts in Frankfurt. Dort gebe ich entsprechende Kurse. Ich gebe Kurse an der SAE, das ist eher musikalisch aufgehängt, beziehungsweise ich habe einen Musikrechtskurs in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule. Ich mache regelmäßig auch Kurse für Hessen-Design. Dort widmen wir uns da immer ein spezielles Thema. Ich glaube, den nächsten Kurs möglicherweise im September bzw. Oktober vereinbart. Da geht es auch um Vertragsgestaltung und auch mit KI-Bezug. Und ich habe gestern zum Beispiel an der IHK in Darmstadt eine offene Sprechstunde gehabt zu Thema Impressumspflicht und Auftritt von Homepages und so. Bayern Kreativ mache ich Vorträge. Also in dem Zusammenhang bin ich da recht aktiv. Meistens halt vor Studierenden und manchmal aber auch dann im Zusammenhang zum Beispiel von Hessen Design vor Profis. Und dann kann man ins entsprechende Gespräch letztendlich gehen.
Prima. Ansonsten werden wir deine Website und wo wir dich finden oder auch zukünftige Angebote von dir, werden wir natürlich in den Shownotes nennen. Prima. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass du uns das Recht und das Design an dieser Stelle näher gebracht hast, auch wenn es vielleicht kryptisch war oder viele Begriffe erstmal ungewohnt, wie Schöpfungshöhe. Wir werden nochmal das Wort häufiger hören und üben. Denke ich, dass es für viele vielleicht eingängiger war, vielleicht die ein oder anderen Tipps mitgenommen haben daraus. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, ich bedanke mich auch und es hat auf alle Fälle nicht, um den Bogen zu schießen, 4 Stunden gedauert.
Genau.
Deswegen, also vielen Dank. Ja.